Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Seien wir mal ganz ehrlich, alle wollen in der Krise kaufen, aber mittendrin am liebsten nicht, sondern am Ende. Also dann, wenn die Kurse komplett am Boden liegen, wenn nach unten nichts mehr kommt. Wie wahrscheinlich es ist, dass wir diesen Punkt jetzt erreicht haben, das möchte ich in der heutigen Folge gerne besprechen. Legen wir los. So, die heutige Folge wird ein gutes Stück knapper ausfallen als andere Podcast-Folgen. Sprach's und redete dann ungefähr eine Stunde. Nein, so wird's diesmal nicht sein. Ich habe schlicht und einfach eine ganze Menge zu tun. Ich habe den Lesern der Renditespezialisten eine Liste mit Abstauberlimits für alle langfristigen Depotwerte geschickt. Wir sind im aktiven Lars Erichsen Depot mehrfach aktiv gewesen, aber auch für alle anderen habe ich einiges an Material geliefert. Wenn ihr Lust habt, dann schaut noch mal rein in das YouTube-Video von Montag. Da habe ich nämlich ganz konkret 3 Aktien aus meinem langfristigen Portfolio besprochen, die aus meiner Sicht nachkaufenswert sind und die ich auch nachgekauft habe. Immer den Disclaimer beachten, das hier ist mein Portfolio, es sind meine Vorstellungen. An der Börse herrscht immer ein Risiko bis hin zum Totalverlust. Darüber hinaus habe ich im Report gestern, dem kostenlosen Report, nochmal 2 ganz konkrete Aktien obendrauf gepackt, auch aus meinem langfristigen Portfolio. Also ich würde mal meinen geliefert und wer diesen Report noch nicht bekommt, der kann das nachholen, der kann sich hier unter diesem Podcast, wo auch immer auch die Shownotes sich befinden, gerne dafür eintragen. Und jetzt versuchen wir eine Antwort auf die Frage zu bekommen, ob das Tief ist. Und ich glaube, die allermeisten werden wohl wissen, zumindest die allermeisten, die hier zuhören, das lässt sich auf den Tag und damit auf den Kurs genau natürlich nie bestimmen. Wirklich nie. Es gibt aber einige Hinweise darauf, wie weit wir sind. Was wir nicht besprechen können, weil es auch wirklich keinen Sinn macht, obwohl es natürlich im Zentrum der Diskussion steht, ist das Thema Zölle. Denn theoretisch könnte es morgen zu einer weiteren Eskalation kommen. Ich habe heute Nacht geträumt. War es eigentlich ein Albtraum? Nee, mir war dann relativ... Kennt ihr diese Träume, bei denen man sagt, das kann nicht real sein, aber trotzdem träumst du immer noch? Muss mal irgendjemanden fragen, der sich mit tiefen Psychologie beschäftigt, was das dann bedeutet. Also, ich hatte richtig Spaß im Traum, nicht in echt, an der Vorstellung, dass Trump zerschellt an der Härte der Chinesen. Und darauf kommt es im Übrigen an. Auch das soll heute nicht das Thema sein. Aber das ist für mich der ganz zentrale Punkt. Ja, auf dieser Liste mit den Zöllen stehen auch Pinguinstaaten und andere lustige Nationen. Es steht auch Europa drauf, es steht Japan drauf, es steht Indien drauf. Alles bedeutende Wirtschaftsräume. Aber es geht hier ganz wesentlich um China. Weil die Chinesen nun mal der Konkurrent Nummer 1 aus Sicht der Amerikaner sind. China hat sich wahnsinnig schnell entwickelt und China ist letztlich die einzige Wirtschaftsmacht, die den USA ihren Spitzenplatz an der Sonne streitig macht. Die USA waren, auch wenn das heute diametral anders hin und wieder dargestellt wird, deshalb stimmt es ja nicht, stimmt zumindest nicht mehr, als man das vielleicht annehmen könnte, wenn einer sagt, doch, das ist genau so. Also heute muss man ja nicht mehr begründen, warum man ökonomisch irgendeine Meinung hat, zumindest nicht in der Trump-Administration. Und man kann es einfach sagen, das ist so, die Amerikaner wollen das so. Aber natürlich sind die Amerikaner nicht die Verlierer der Globalisierung geworden. Und sie waren es auch nicht. Seit 1980 hat sich das Handelsbilanzdefizit der USA immer weiter erhöht. Und wenn man nur auf dieses Handelsbilanzdefizit schaut, da kann man natürlich sagen, ja, die ganze Welt ist ja reicher geworden durch dieses Handelsbilanzdefizit. Nur die USA sind ja noch sehr viel reicher geworden. Also dieser massive Aufschwung in den letzten 40, 50 Jahren, läuft ja nicht völlig isoliert von dem Handelsbilanzdefizit, sondern der hängt natürlich damit zusammen. Also ja, das hört sich dann immer so an, das kann ich auch bei einigen Analysen ganz ehrlich nicht nachvollziehen, wenn man sagt, es stimmt ja auf Kosten der Amerikaner. Also die Kosten der Amerikaner sind da, nur für die Amerikaner hat es sich gelohnt, diese Kosten in Kauf zu nehmen, weil sie noch deutlich mehr davon profitiert haben. Also insofern ist es einfach, ja, wie sagt ein Freund von mir immer freundlich, ist es BS, also Bullshit. Aber für die Amerikaner ist das wahrscheinlich selbst für die Trump-Administration durchaus bekannt. Es gibt aber eben eine Nation, und das ist wohl das große Problem, die haben, zumindest relativ betrachtet, von der Globalisierung noch mehr profitiert. China. Und weil nun diese schönen neuen Pläne ganz wunderbare Namen haben, geht es aber aus meiner Sicht immer noch genau darum, um den Hauptkonkurrenten China. Und deswegen ist das auch das, was wir im Auge behalten müssen. Ich nehme diese Podcast-Folge jetzt schon einigermaßen aktuell auf am Mittwoch und momentan verschärft sich der Ton noch. Dann kann sich irgendeiner vorstellen, dass China auf eine Reaktion von Trump, wir werden notfalls die Zölle noch weiter erhöhen und auf irgendwelche Billigwaren sind die Zölle jetzt verdreifacht worden, kann sich irgendeiner vorstellen, dass China in einem Land, in dem ja auch noch niemand wiedergewählt werden muss, also zumindest nicht in offenen demokratischen Wahlen, dass China dann sagt, okay, ja, wir lenken hier ein. Also das kann durchaus noch ein bisschen mehr eskalieren, aber wir wissen es halt nicht. Das ist ja eine Krise, die rein theoretisch im Vergleich zu ganz vielen Krisen aus der Vergangenheit, also wenn wir 2008 die Situation anschauen oder 2000 oder 2020, die hätte ja niemand durch ein paar Worte oder Tweets oder durch einen kurzen Beschluss oder Telefonanruf ändern können. All diese Krisen brauchten Zeit. Diese hier ließe sich ja innerhalb von Minuten rein theoretisch auflösen. Wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Nur deswegen macht mir diese Krise nicht mehr Angst als vergangene Krisen. Weil ich aber natürlich all das nicht genau weiß, kann ich auch nicht vorhersehen, wie sich das fundamental entwickelt. Ich kann aber mich der Frage nähern, wie weit wir hier fortgeschritten sind. Wie weit wir fortgeschritten sind in der fundamentalen Abwertung und in der psychologischen Abwertung beziehungsweise in der psychologischen Eskalation. Und ich möchte ganz knapp zwei Dinge vorstellen. Zum einen, und ich will mich hier gar nicht mit fremden Federn schmücken, ich hatte an anderer Stelle schon mal über ihn gesprochen, Joachim Clement, einen ganz interessanten, oft sehr kompakten Blog, den er da schreibt. Und in diesem Blog ist er diesmal darauf eingegangen, ja, der Leitsatz von Carl Jacobi, invertiere, immer invertieren. Wenn man aus den Marktpreisen ableitet, welche Annahmen nötig sind, um die Preise zu rechtfertigen, die gerade gehandelt werden, dann kann man das natürlich, insbesondere wenn man das Ganze mit der Vergangenheit vergleicht. Und in einem aktuellen Blogbeitrag macht er genau das. Er nimmt also ein Dividend-Discount-Modell, ein Dividendenabzinsungsmodell, und wendet es auf den S&P 500, den FTSE, den Eurostoxx und den Nikkei an. Er nimmt eine, wir wollen gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ich komme direkt zum Fazit. Ich habe gesagt, heute wird es ein bisschen kürzer. Ein bisschen Zeitdruck habe ich nicht, aber es ist eine ganze Menge zu tun. Meine Güte, wenn man sich mit dem Finanzmarkt beschäftigt, muss man natürlich in solchen Zeiten auch da sein. Bin ich auch gerne, insbesondere für die Leser. Also durchschnittliche Kapitalkostenrate 8% für alle Märkte. Und dann nimmt er die implizite Dividendenwachstumsrate für jeden Markt. Und dann lässt sich ein interessantes Experiment machen. Wie lange müssten die Dividenden auf dem aktuellen Niveau bleiben, um den Rückgang der Aktienmärkte zu rechtfertigen? Und ich überspringe die gesamte Berechnung und komme zu dem Fazit. Aktuell preisen die Märkte zwischen 2 und 4 Jahren ohne Gewinnwachstum ein oder sogar einen vollständigen Einbruch von Gewinnen und Dividenden über die nächsten 3 Jahre. Das ist weniger extrem als während der Pandemie. Allerdings muss man auch sagen, wir haben noch nie in der modernen Geschichte auf einen Markt gesehen, der tatsächlich ohne 3 Jahre lang ohne Gewinne auskommt. Also, der Markt preist ein den vollständigen Einbruch von Gewinnen und Dividenden über die nächsten 3 Jahre. Und so kann es kommen, selbstverständlich. Die Maximalpessimisten werden sagen, naja, aber hallo, 3 Jahre mindestens. Aber, und darum geht es, in der Vergangenheit gab es das noch nie. In einzelnen Sektoren, Unternehmen, wissen wir, aber noch nie im Gesamtmarkt. Er schreibt dann auch, da Dienstleistungen von Zöllen ausgenommen sind, was bedeutet, dass der Preisdruck für Dienstleistungsunternehmen insgesamt deutlich geringer sein dürfte als für produzierende Unternehmen, bezweifle ich, dass wir in der Nähe des aktuellen eingepreisten Gewinneinbruchs kommen werden. Kurz gesagt, wenn dein Anlagehorizont länger als ein paar Monate ist, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen. Das ist die fundamentale Ebene, zumindest bezogen auf die Preise. Nochmal, wenn wir unter fundamentalen Daten die Nachrichten von morgen verstehen, was ich nicht mache, dann wissen wir überhaupt nicht, was kommt. Darüber hinaus gibt es auch einige technische Indikatoren und einige Marktflow. Ich muss mal kurz Flow, wie würde man denn Flow übersetzen? Kann ich so schwierig, ist kein Fluss. Also ich mache es mal ganz konkret. Wir haben derzeit ein Rekordvolumen in Short-ETFs. Das heißt also, Trader wetten auf sinkende Märkte, indem sie Short-ETFs kaufen. Da die allermeisten professionellen Marktteilnehmer, das können jetzt auch Retail, also es können jetzt auch Privatkunden sein, die allerdings Ahnung haben von dem, was sie da machen, kann man davon ausgehen, dass es sehr kurzfristiges Kapital ist. Warum? Weil Short-ETFs immer und zu jedem Zeitpunkt langfristig eine furchtbare Investition sind. Stichwort Pfadabhängigkeit. Wer mal schauen will, kann ich nicht mal einen Short-ETF mir ins Depot reinlegen? Ja, aber immer nur für einen begrenzten Zeitraum. Und wenn man fragt, ja, aber wieso, die stellen doch den Markt da nur andersrum? Leider nicht. So funktionieren sie nicht. Einfach einmal googeln, Short-ETFs, Pfadabhängigkeit. Dann wird einem klar, warum man so ein Short-ETF unbedingt sehr gut timen muss. Man muss nämlich rechtzeitig unten wieder raus. Selbst einen großen Rebound zu handeln oder mitzumachen mit diesem Short-ETF und anschließend geht es weiter abwärts, sorgt dann schon nicht mehr für eine maximale Rendite. Wir sehen Rekordvolumina in diesen Short-ETFs. Und ich habe hier in der Grafik, die ich mir anschaue, sprechen wir von, wann habe ich denn das letzte Mal so ein hohes? Nee, selbst da nicht. Wir sind höher als 2020, ja. Also seit dem Jahr 2008, man muss allerdings da sagen, dass Short-ETFs noch nicht so populär waren, aber in den letzten Jahren durchaus, der höchste Umsatz in Short-ETFs ever. Und warum ist das ein tendenziell bullisches Zeichen, welches dafür spricht, dass wir uns eher in der Nähe eines Bodens befinden? Weil natürlich alle die, die sich dann short positionieren wollten, haben das bereits gemacht. Das heißt, der Großteil des Verkaufsdrucks im Markt sollte durch sein. Nochmal, wir können morgen 5% wieder tiefer stehen. Zweifellos. Wenn also China sagt, wir packen einen oben drauf und Trump sagt, ach ja, ich war mit meinem Traum noch nicht fertig, ne? Aber ich habe innerhalb von 15 Minuten wieder aufgegriffen. Also mein Traum war, China stellt sich dann dahin, immer diese leicht arrogante Haltung, selbstverständlich, wir machen das genauso. Also das können die Chinesen ja eigentlich noch besser als Donald Trump, wenn er so nach oben guckt und so ein kalter Blick. Sie können uns 1000% Zölle geben, wir werden darauf immer nur reagieren. Also ich bin mir sicher, dass China, was das angeht, den längeren Atem hat. Achtung! Das ist jetzt rein aus einer Spielpsychologie heraus. Also ist immer noch einer meiner Lieblingsbücher, Frank Schirmacher, Ego. Durchaus mal lesen. Also da ist diese Spieltheorie, wird da beschrieben. Da geht es zwar um den Kalten Krieg, aber die Mechanismen sind sehr, sehr ähnlich. Dass natürlich sowohl die USA als auch China einen Deal brauchen, das steht fest. Wenn wir uns an diesem Zeitpunkt oder an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, die Zölle sind ja in Kraft getreten, da findet praktisch kein Handel mehr statt. Wenn das in 6 Monaten noch so sein sollte, dann wird der Aktienmarkt ganz erheblich darunter leiden, zweifellos. In China wird der Druck größer, da bin ich mir sicher, aber da gehe ich mal davon aus, dass in einer nach wie vor westlichen Demokratie der Druck unglaublich viel höher sein würde. Also wenn China und die USA praktisch, faktisch den Handel mehr oder weniger einstellen und viele Produkte machen bei 100% Zöllen einfach gar keinen Sinn mehr. Du kannst das nicht eins zu eins an deine Verbraucher weitergeben. dann haben wir ein ganz anderes Problem. Also diese Variante habe ich einfach, die schließe ich einfach aus. Und wenn einer fragt, warum, dann müsste ich ja fairerweise antworten, weil es total unvernünftig wäre. Und damit muss ich dann wohl auch sagen, ja, ich schließe zu 85% oder 90% aus. Also dass wir, ja, so pauschal möchte ich es mal sagen, in einer Welt leben, wo Unvernunft ziemlich lange durchhalten kann, das will ich gar nicht ausschließen. Aber das sind wieder Nachrichten von morgen oder in 6 Monaten, die ich nicht beurteilen kann. Für sehr viel wahrscheinlicher halte ich es, dass wir schon weit, weit vorher eine Form von Deal haben. Wahrscheinlich ist es den USA bei diesem Deal deutlich wichtiger als den Chinesen, dass sie drüber schreiben können, wir haben gewonnen. Und tja, am Ende ist es aber ein Deal, mit dem beide leben müssen. Und das an dieser Stelle nur ganz kurz. Es geht, das habe ich im Video am Mittwoch, also gestern beschrieben, es geht um einen schwächeren Dollar. Chinesen wollen einen schwächeren Dollar, die USA wollen nicht mehr so unfair behandelt werden. So, Short-ETFs, also auf einem Maximalvolumen. Der S&P 500 ist in einem überverkauften Level von 55%. Wenn wir alle Daten seit 1990 nehmen, und wir schauen uns jetzt nur die an, wo diese Überverkaufsrate über 50% lag. Dann sind das, ach, mal ganz grob, 10, 20, 30 Ereignisse etwa. Also 1990 ist 23.08. Wir müssen sie jetzt nicht alle vorlesen. Natürlich mehrere in der Finanzkrise. Dann haben wir wahrscheinlich eine Rekordanzahl, weil wir noch nie vorher so schnell gefallen sind, an überverkauften Zuständen im Jahr 2020. Und wir sind aktuell bei minus 56. Was das angeht, müsste man annehmen, ja, es kann noch ein bisschen tiefer gehen. Also jeweils gab es im Anschluss an einen so überverkauften Zustand eine Rallye. Meist über mehrere Wochen mindestens, mehrfach war es dann auch der endgültige Boden. Wir haben hier noch keinen Extremwert mit minus 56. Also wir haben der Bottom, also der Boden im März 2020, da lagen wir bei 53. Da war es sogar etwas weniger. Andere Böden sind allerdings erst auf höherem Niveau, was das überverkaufte Level angeht. Also die Anzahl der Aktien im Index, die überverkauft sind, da gab es auch schon höhere Stände. 2001, 69, der höchste jemals gemessene Stand, müsste mitten in der Finanzkrise gewesen sein. Ja, hier, 10.09.2008, da waren wir bei 73, wenig, einen Monat später übrigens im Oktober haben wir dann den ultimativen Boden gefunden. Naja, und dann nach 2008, 2009, wissen die meisten, gab es ja dann eine massive Rallye. Also unter dem Aspekt würde ich sagen, wir sind mit einer, ich könnte ja einfach die Anzahl dieser Ereignisse nehmen, da würde ich sagen, wir sind mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% sind wir auf dem tiefsten Stand. Ja, im Nasdaq 100 sieht es ein bisschen anders aus. Im Nasdaq 100 sind wir ebenfalls bei 55% und das ist, wenn wir alle Daten der Geschichte nehmen, der 11. meist überverkaufte Tag. Da muss man natürlich sagen, wie viele es davon gab. So viele waren es tatsächlich nicht, aber auch da in etwa mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% sind wir, ist das jetzt nahezu der perfekte Kaufzeitpunkt. Und Achtung, die 50%, 50% klingt natürlich immer nach einer Münzwurfwahrscheinlichkeit. Also können wir noch tiefer fallen? Das sollte nicht das Fazit sein. Ja, wir können noch tiefer fallen. Aber wer sich selbst vorgenommen hat, und ich glaube, das waren einige von euch, ja, in der Krise das nächste Mal, wer also wehmütig auf das Jahr 2020 zurückguckt und sagt, ach Mann, so eine Chance, kriege ich das jemals wieder? Den Daten nach sind wir da. Dass es auf einem höheren Niveau stattfindet, das liegt natürlich auch daran, dass der Aktienmarkt seit 2020 sehr deutlich gestiegen ist. Also würde ich doch zumindest, wenn man dafür Pulver trocken gehalten hat und sich immer vorgenommen hat, in der Krise zu kaufen, jetzt ist sie da. Mit der Möglichkeit, dass es sowohl die Indizes als auch die Aktien auch nochmal 10 oder 15% tiefer gibt. Dass einzelne Aktien vielleicht sogar mehr. Ja, wenn der Index 15% fällt, dann werden einige Aktien mehr kaufen. Aber wer an so einem Tag, und vielleicht sollte ich mal sagen, wo wir momentan hier in den Indizes sind, nicht, dass wir heute, es kann ja innerhalb von einem Tag alles passieren. Also der DAX, während ich das jetzt aufnehme, hat bei 19.600, der S&P 500 bei 4.938 Punkten, Nasdaq knapp über 17.000 Punkte. Das ist schon mal eine 20% Korrektur. Wer da nicht kauft, der wartet immer nur auf einen Crash. Und da kann er theoretisch lange kaufen. Man muss ja nicht alles auf einmal machen. Aber das ist jetzt nicht mehr der Zeitpunkt, um zu verkaufen, sondern meines Erachtens, um zu kaufen. Und das ist eine Aussage ausschließlich für langfristige Anleger. Wo die Notierungen in 2 Tagen stehen, I have no idea. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hörten. Bis dahin alles Gute, dein Lars.